Es ist 8 Uhr.
NDR 90,3. Die Nachrichten für Hamburg.
Wegen der erwarteten Hitze fallen viele Veranstaltungen aus. Deutschland verliert drittes Spiel der Fußball-WM gegen Ecuador. In Altona startet der erste Teil der wochenlangen Sternbrückensperrung. Das Wetter: viel Sonne und 36 Grad. Die extrem hohen Temperaturen in Hamburg haben Folgen, nicht nur für Veranstaltungen. In Neugraben ist gestern ein 9 Jahre alter Junge während der Mittagshitze in einem Auto kollabiert. Die Feuerwehr befreite ihn und brachte ihn ins Krankenhaus. Ingmar Schmidt.
Laut Polizei hatte sich der Junge offenbar unbemerkt in ein Auto gesetzt. Dort wurde er bei Temperaturen von rund 40 Grad erst nach etwa 2 Stunden entdeckt. Er kam ins Krankenhaus. Die genauen Umstände und wie es ihm mittlerweile geht, sind noch unklar. Angesichts des bevorstehenden Hitzewochenendes sind weitere Veranstaltungen abgesagt worden. Darunter auch die große Abschlussparade bei den Harley Days, die für Sonntag mit tausenden Motorrädern geplant war. Der Rest des Biker-Treffens findet aber wie geplant statt. Bereits gestern Nachmittag hatte ein Böschungsbrand an Bahngleisen in Wilhelmsburg Probleme gemacht und den S-Bahn-Verkehr kurzzeitig unterbrochen. Die Deutsche Bahn rät von Zugreisen in den nächsten Tagen sogar ab, weil sie befürchtet, dass die eigenen Züge und Anlagen bei diesen Temperaturen nicht voll funktionsfähig sind.
Und das ist auch Thema in der NDR Hamburg App. Dämpfer für die deutsche Fußballnationalelf. Sie hat bei der Fußball-WM den dritten Sieg im dritten Spiel verpasst und stattdessen eine 1:2 Niederlage gegen Ecuador kassiert. Aus dem ARD-WM-Team Felix Mansel.
Deutschland verliert gegen Ecuador mit 1:2 und das, obwohl das DFB-Team zunächst durch Sané 1:0 führt und die Begegnung im Griff hat. Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Gründen für die Niederlage.
Ich finde, wir lernen müssen, dass wir so einen guten Start haben mit Spiel und so früh führen, dass wir es auch ein bisschen souveräner dann spielen können. Besser kann das Spiel eigentlich nicht laufen, war ein bisschen zu viel Freestyle dann nach einer frühen Führung.
Erschreckend auch die fehlende Spannung, das schlechte Zweikampfverhalten, dazu erneut Geschwindigkeitsdefizite im Defensivverhalten und der Torwartfehler von Manuel Neuer vor dem 1:2. Insgesamt muss sich das DFB-Team deutlich steigern, will es bei dieser WM lange im Turnier bleiben. Die nächste Bewährungsprobe ist das 16. Finale. Der Gegner steht allerdings noch nicht fest. Joshua Kimmich irritiert das nicht.
Ist auf jeden Fall speziell, dass man das noch nicht weiß. Trotzdem ist es so, dass man sich normal immer erst 2 Tage vorher mit dem Gegner beschäftigt. Wir werden jetzt damit beschäftigt sein, das Ganze zu analysieren. Wir sind trotzdem Gruppensieger.
Sonntag geht's für die deutsche Mannschaft nach Boston.
Dort steht nämlich am Montag das nächste Spiel für die Nationalmannschaft an. Fürs 16. Finale qualifiziert hat sich in der Gruppe E auch die Elfenbeinküste durch einen 2:0-Sieg gegen Curaçao. Australien ist mit einem 0:0 gegen Paraguay als Zweiter der Gruppe D für die K.O.-Phase qualifiziert. Paraguay kommt als Dritter, stand jetzt als deutscher Gegner in Frage. Die USA haben 2:3 gegen die Türkei verloren, sind aber trotzdem weiter. In der Gruppe F haben sich die Niederlande, Japan und Schweden ebenfalls für die K.O.-Phase qualifiziert. Auch Schweden käme als möglicher deutscher Gegner in Frage. Nach den schweren Erdbeben läuft in Venezuela die Suche nach den Verschütteten. Internationale Hilfsteams, auch aus Deutschland, bereiten sich auf die Reise ins Katastrophengebiet vor. Unsere Korrespondentin für Südamerika, Anne Demmer, wie ist die Lage in Venezuela gerade?
Besonders betroffen ist die Region direkt neben Caracas, also der Hauptstadt. Das ist der Küstenstaat La Guaira. Dort sind nach offiziellen Angaben Dutzende Gebäude eingestürzt. Insgesamt sind vor allem eben Städte in Zentralvenezuela betroffen. Aber die Zahlen dürften noch weiter steigen, weil eben die Rettungskräfte nur sehr langsam vorankommen. Es gibt vor allen Dingen viel Solidarität in der Region und Mexiko wird auch Suchhunde mit dem entsprechenden Personal schicken. Deutschland hat sich angekündigt mit dem technischen Hilfswerk, ebenfalls mit Suchhunden und Trupps. Aber ein großes Problem ist natürlich, dass auch der Flughafen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Vielleicht müssen viele auch erstmal über den Landweg einreisen.
Anne Dämmer zur Lage im Katastrophengebiet. Es ist die erste von wochenlangen Sperrungen für die neue Sternbrücke in Altona. Seit heute früh ist die Max-Brauer-Allee zwischen Stresemannstraße und Schulterblatt blockiert für 2,5 Monate. Mit Stahlplatten wird sie für den Transport der 4200 Tonnen schweren Eisenbahnbrücke verstärkt. Reinhard Postelt.
Die Max-Brauer-Allee ist erst der Auftakt einer ganzen Serie an Vollsperrungen. Ab Mitte Juli ist auch die Stresemannstraße dicht, 6 Wochen lang. Hamburgs Verkehrssenator Andis Tjax gibt dringende Tipps.
Dann sollte man den Bereich um die Sternbrücke weiträumig umfahren, beispielsweise über die Fruchtallee, beispielsweise über die Elbchaussee, die wir extra öffnen. Oder man sollte einfach S-Bahn fahren, und zwar durch den Citytunnel.
Um Schleichwege durch die Wohngebiete zu verhindern, baut die Behörde Schranken an Eimsbütteler Chaussee und Schulterblatt auf. Sie öffnen sich nur für HVV-Busse. Dennoch kann es Chaos geben. Tjax?
Ganz klar ist es natürlich so, dass wir ein bisschen die Sorge haben, dass wenn es losgeht, die Leute das nicht so auf dem Schirm haben und dann in die gesperrte Kreuzung Sternbrücke reinfahren und dann natürlich dort im Stau stehen.
Ab Mitte Juli haben dann auch die Bahnreisenden Probleme. Wegen des Brückeneinbaus fallen hunderte Züge und S-Bahnen aus, einen Monat lang.
Nach langem Streit haben sich Bund und Länder auf eine finanzielle Entlastung der Kommunen geeinigt, nach Beratungen der Länderchefinnen und Chefs mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Der Bund wird 80% der Kosten tragen, die den Kommunen durch Bundesgesetze entstehen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher findet diesen Beschluss sehr gut. Der SPD-Politiker vergleicht ihn in einem Statement mit dem Prinzip der Gastronomie: Wer bestellt, bezahlt. Beim geplanten Bau neuer Windräder im Hafen kommt Hamburg nicht voran. Das kritisieren der Bundesverband Windenergie und die CDU. Bis 2040 soll Hamburg ja klimaneutral sein und damit auch die Industrie im Hafen. Dietrich Lehmann.
Betreiber von Windkraftanlagen müssen in Hamburg einen Kampf gegen behördliche Windmühlen ausfechten, sagt Antonia Goldner, hafenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion. Seit mehr als 2 Jahren gibt es einen Masterplan zur Windkraft im Hafen. In den 7 möglichen Gebieten ist bislang aber noch kein einziges Windrad genehmigt oder gebaut worden. Ein Grund: der Schutz von Vögeln. Axel Röpke, Landesvorsitzender des Bundesverbands Windenergie, sagt:
Letztendlich reden wir über Windkraft im Industriegebiet. Und natürlich kann man da auch sozusagen jedes Individuum versuchen zu schützen. Nur dann kommen wir mit der Industrie in Deutschland nicht mehr ernsthaft voran.
Zudem gäbe es schon seit Jahren Daten zu Vögeln im Hafen, so Röpke. Laut Senat ist es inzwischen aber gelungen, Bedenken der Flugsicherheit auszuräumen. So wurde eine wichtige vorgeschriebene Route für Flugzeuge über den Hafen verlegt. Zum Schutz von Vögeln beim Windradbau gibt es laut Senat aber noch weitere Untersuchungen.
Die Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek hat mit der angespannten Finanzlage zu kämpfen. Gerade ist nicht mal genug Geld für neue Bücher da. Die Staatsbibliothek bittet jetzt um Spenden.